Spaß gemacht. Ja? Okay. Super, habt ihr das gemacht. Danke euch beiden.
So ist, wenn eine Mannschaft zusammenhält. Wow. Und jetzt hören wir ein Zeugnis von der Lotte.
Mein Zeugnis fängt nicht gerade ermutigend an, aber ich will euch einfach erzählen, wie ich eingeladen worden bin, zu diesem Vater zu kommen. Ich habe so unendlich Sorge gehabt, wirklich Sorgen, dass ich gedacht, dass ich schon fast depressiv geworden bin, weil einfach Dinge da waren, ich kann sie nicht sagen, aber die wirklich Sorge sind. Und alles war nur noch grau vor mir. Und da bin ich nachts im Bett gelegen, habe ganz tief geschlafen, trotz Sorgen. Und auf einmal bin ich aufgewacht. Und dann höre ich das Wort zu mir sprechen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann war das irgendwie, ja, wie ein Stück Papier. Einfach so dünn, habe ich gesagt, Herr, das habe ich doch immer gemacht. Das weiß ich doch, dass ich meine Sorgen auf dich werfen kann. Und auf einmal habe ich ganz persönliche Ermutigung erfahren. Da hat es zu mir gesprochen und hat gesagt, weißt du auch, auf wen du deine Sorgen wirfst? Auf mich, den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann war ein Bild da, dass das einfach ganz, ganz breit geworden ist. Vorher war das wie ein Band, so ein Papierband. Ja, all meine Sorgen immer schon gemacht. Aber dann die Stimme, die gesagt hat, weißt du, auf wen du es wirfst? Auf mich, den allmächtigen Gott. Und dann ist solch eine Erleichterung über mich gekommen. So ein tiefes Vertrauen. Ich darf meine Sorgen auf den Gott werfen, der Himmel und Erde gemacht hat. Und mit dem möchte ich euch ermutigen, eure Sorgen auf den Gott zu werfen, der Himmel und Erde gemacht hat. Und anschließend, ich kann euch sagen, mir ging so was von gut. Das Problem, das ich hatte, das hat sich noch nicht gelöst. Aber mein Vertrauen auf diesen Gott, das ist so groß geworden. Und jetzt weiß ich, all das, was mich so niedergedrückt hat und so beschäftigt hat, das ist jetzt da in deinen Händen. Und jetzt bin ich so gespannt auf die Lösung. Und ich habe alles Vertrauen, dass es gibt.
Soeben hatte was von einer Siegesfeier. Danke euch vom Lobpreisteam. Ich möchte euch sagen, was meine ganz tiefe Sehnsucht ist für diese Gemeinde und für Gemeinde Gottes überhaupt. Siegesfeiern. Ich sehne mich so tief danach, dass wir Siegesfeiern feiern. Das kann ich euch gar nicht sagen. Also, wenn ich so gucke, die Begeisterung meiner Fußballfan-Kollegen im Geschäft oder hier in diesem Land, wenn ich gucke, wie allein der Sieg des Eröffnungsspiels gefeiert wurde, ja, mehr oder weniger stilvoll, also ich habe das auf der Terrasse von einem Restaurant in Rutesheim mitbekommen, also wie gesagt, mehr oder weniger stilvoll, aber immerhin war das doch ein recht euphorisches Gefeier. Fahnen an den Autos und Rumgehupe und Rumgegröle. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt, werde ich dabei ein bisschen traurig. Seid mir da nicht böse, sofern ihr Fußballfans seid, aber mich macht es ein bisschen traurig. Wenn ich die Euphorie sehe und die Begeisterung, mehr oder weniger gespielt manchmal, aber immerhin doch da, ja, von den Fußballfans, dann werde ich ein bisschen traurig. So, wenn ich an uns denke. Ich träume davon, Leute, ich träume so sehr davon, dass wir als Gemeinde endlich ausgelassene und fröhliche Siegesfeiern feiern. Wisst ihr, so feiern, wo wir mit Tränen in den Augen uns in den Armen liegen. Vor lauter Begeisterung über den Sieg Gottes, der offenbar wurde.
Als ich auf der Autobahn gefahren bin, ist das Tor gefallen, nicht? Ein Gehube auf der Autobahn, es war kein Stau und nichts, 25 rum und numm und alles. Es war Wahnsinn.
Ja. Genau. So ein Gehube im Gottesdienst, da? Bei uns im Geschäft, da haben sie zur Sicherheitsmaßnahme, Räumung des Gebäudes bei Feuer und so, haben sie vor ein paar Tagen solche Gasfanfaren aufgehängt. Und dann bin ich zu dem Verantwortlichen hin und habe gesagt, das fände ich aber gut, dass sie rechtzeitig zur WM-Fanfaren aufhängen würden. Dann hat er nur zurückgegrinst und gemeint, ja, sie müssen noch das Schild anbringen, dass es vor dem Endspiel nicht benutzt werden soll. Ja, aber es geht mir echt so. Ich sehne mich so sehr danach, dass wir ja aus dem Feiern nicht mehr rauskommen über den offenbarten Sieg Gottes. Wisst ihr, so Taufen, könnt ihr euch das vorstellen, Tauffeiern, in denen wir Menschen ins Wasser bringen und die erzählen aus ihrem Leben, was Gott getan hat in ihrem Leben, wie Gott sie rausgerissen hat aus Fehlhaltungen ihres Lebens, aus Katastrophen in ihrem Leben und wie Gott Neues gemacht hat und wie sie da ins Wasser steigen und dieses neue Leben von Gott in Empfang nehmen. Ja? Und ich stelle mir vor, wie wir ergriffen werden von der Freude, nicht bloß, weil das eine Form ist, weil wir jemanden taufen, weil man als Christen halt tauft, ja? Sondern weil da drin zum Ausdruck kommt, dass Gott in dem Leben eines Menschen Sieg errungen hat. Versteht ihr? Und wir klatschen und jubeln darüber, weil wir sehen, mit unseren eigenen Augen sehen, was für ein Sieg im Leben dieses Menschen geschehen ist. Und ich träume von Gottesdiensten, wisst ihr? Von Gottesdiensten, wo Menschen reinkommen und an Leib und oder Seele und oder Geist heil werden. Versteht ihr? Aufstehen und spüren, wie Gott in ihrem Leben eingegriffen hat während dem Gottesdienst. Und wir nicht mehr so deutschförmlich auf unserem Stuhl sitzen, sondern mitgerissen und ergriffen werden mit brasilianischer Fröhlichkeit, ja, über dem, was Gott tut. Ich träume so von Gottesdiensten, ja, wo Menschen nach vorne kommen und offen bekennen, dass Gott ihnen offenbart hat, was für Sünde in ihrem Leben war. Aber nicht nur, um die Sünde zu bekennen, sondern aufzuzeigen, dass Gott über diese Erkenntnis hinaus Freiheit gewirkt hat in ihrem Leben. Befreiung von der Macht und Herrschaft der Sünde in ihrem Leben. Sind das nicht Siegesfeiern? Wenn der Feind rausgeschmissen wird aus dem Leben von Menschen? Es ist mehr wie ein 1:0 im Eröffnungsspiel. Danach sehne ich mich unglaublich nach solchen Siegesfeiern. Ich möchte die Pointe der heutigen Geschichte zuerst vorlesen, dann ist es nicht so arg spannend, ja. Jetzt über der WM, da machen sich bei mir einige in die Hose in der Firma, das Endspiel noch nicht gelaufen ist. Am vierten Tag, 2. Buch der Chronik, Kapitel 20, am vierten Tag kamen sie in einem nahegelegenen Tal zusammen, um dem Herrn zu loben. Seitdem heißt es Tal des Lobes. Voller Freude darüber, dass der Herr ihre Feinde besiegt hatte, kehrten die Männer von Juda und Jerusalem mit Josaphat an ihrer Spitze nach Hause zurück. Begleitet von der Musik der Harfen, Lauten und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und gingen zum Tempel des Herrn. Die Könige der Länder ringsum bekamen große Angst vor der Macht Gottes, als sie hörten, wie der Herr selbst gegen Israels Feinde gekämpft hatte. Von da an konnte Josaphat in Ruhe regieren, denn Gott schenkte Juda Frieden mit den Königreichen ringsum. Siegesfeier, oder? Hey, die treffen sich, die loben Gott und die ziehen zurück nach Jerusalem und die Fanfaren, die Trompeten, die Harfen, die Lauten, alles war an, ja? Da hast du nicht sagen müssen, könnt ihr mal aufstehen? Nee, das war Gehupe auf der Autobahn. Ja? Ich sehne mich danach, dass das in unserem Leben geschieht. Lobpreis die erste. Lobpreis als Siegesgebrüll. Lobpreis als Ausdruck des Dankes, der Freude, des Lobes zu Gott über den Sieg Gottes, der offenbar wurde. Erste Anmerkung. Hat der Lobpreis den Feinden Angst gemacht? War es Lobpreis, der den Feinden Angst eingejagt hat? Da sind wir noch nicht. Halt, stopp, da sind wir noch nicht. Ich bin Lobpreis die Erste. Ja gut, wobei wir sind ja jetzt am Ende. Ne? Wir haben ja den Sieg erlebt hier. Wir haben eine Lobes- und Siegesfeier schon. Ja? Und wir lesen, dass die Feinde Israels richtig Angst hatten vor Gott und dann der Josaphat in Ruhe regieren konnte. Das ist aber vor dem Kampf. Wir sind jetzt nach dem Kampf. Ja, okay. Weil sie nicht mehr angreift, genau. Genau. Stimmt, ja. Aber mir ist eins ganz wichtig. Es war nicht der Lobpreis, der den Völkern drumherum Angst eingeflößt hat. Es war der Sieg Gottes. Es war der offenbarte Sieg Gottes über den Feinden Israels, die das Volk Gottes angegriffen haben. Das hat den Völkern drumherum Angst eingejagt. Und der Lobpreis war Ausdruck des Volkes Gottes, ihrer Freude über diesen Sieg hin zu dem, der ihnen diesen Sieg geschenkt hat. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz wichtig. Die Feinde haben Angst bekommen und Furcht vor Israel und haben sie nicht mehr angegriffen, weil Gott seinen Sieg offenbart hat. Und der Lobpreis des Volkes Gottes war die Antwort, war die Reaktion, der Ausdruck der Freude des Volkes Gottes über den Sieg. Das kommt nachher nochmal. Wir sind erst bei Lobpreis die Erste. Aber nehmt es mal so auf. Ich stelle nochmal so zwei gemeine Fragen. Ich saß am Freitagabend, habe ich ja schon gesagt, während dem Eröffnungsspiel mit meinem ehemaligen Mentor und Freund auf einer Terrasse in Rutesheim. In einer schönen Pizzeria und wir haben es uns gut gehen lassen, in einem Gläschen Rotwein, feinen italienischen Speisen. Und haben uns endlich mal wieder seit langen Monaten, fast Jahren, ausgiebig ausgetauscht. Und der Gerhard, der ist ja Studienleiter der Werkstatt für Gemeindeaufbau, ist damit immer so ein bisschen mit dem Finger in den Trends und was geht so und wie kann man die Leiter des Volkes Gottes gut ausbilden, dass sie das Volk Gottes gut anleiten und Menschen aus unserer Zeit und Gegenwart fürs Evangelium erreicht werden. Und er hat mir eine interessante Erfahrung erzählt. Er hat gesagt, dass die Menschen im postmodernen Umfeld, also das ist so die Zeit, in der wir uns heute befinden, die nennt man die Postmoderne, ja, also die Zeit nach der Moderne, da ist jetzt Bretten vielleicht noch nicht so ganz mit im Mainstream, das sind dann mehr so die Zentren wie jetzt Karlsruhe oder so, ja, wo auch viele junge Leute, Studenten und so zusammen sind, aber das kommt auch irgendwann nach Bretten. Also die Menschen im postmodernen Umfeld, die sind inzwischen offen für Erfahrungen mit dem Übernatürlichen. Man spürt es, das kommt jetzt ganz stark, es ist in sich noch nichts Neues. Aber was das Interessante war an dieser Beobachtung ist, dass wir auch in den Gemeinden feststellen, dass Menschen, die Gott noch nicht persönlich kennen, die noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben, wir nennen das Bekehrung, so in unserer Sprache, dass diese Menschen schon Erfahrungen mit diesem Gott machen. Die kommen in die Gottesdienste und machen Erfahrungen mit dem Gott, obwohl sie noch gar nicht kennen. Er hat erzählt aus seiner Gemeinde, das sind Leute erst im Beta-Kurs zum aktiven Glauben gekommen, haben sich bekehrt, wie wir das nennen, haben sich für Jüngerschaft, für Nachfolge Jesu entschieden, haben aber im Alpha-Kurs schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich habe die Erfahrung mit meiner Arbeitskollegin auch gemacht. Ich habe meine Arbeitskollegin eingeladen, 2-3 Mal irgendwie über Gott gesprochen und so. Ich sage, komm nochmal mit in den Gästegottesdienst, damals Betreffpunkt Leben. Ja, klar. Ja, vielleicht einfach offen. Guck ich mir mal an. Ne? Und dann kam sie mit und sitzt in der Anbetungszeit drin und Gott redet mit ihr. Gott spricht sie an, ich bin total überwältigt. Und dummerweise hat sie es mir nicht erzählt. Ja, sonst hätte man das aufarbeiten oder erklären können. Sie wusste gar nicht richtig, was mit ihr da passiert. Konnte es ja erst gar nicht einordnen. Aber Gott hat zu ihr geredet und sie kannte ihn noch gar nicht. Geschweige denn eine persönliche Beziehung zu ihm gehabt. Und mir persönlich macht es unglaublich Mut für den Kurs, den wir ansteuern. Wir möchten gern, dass der Sonntagmorgen Gottesdienst zu einem Ort wird, in dem Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben, ihm begegnen. Erfahrung mit ihm machen. Ihn kennenlernen können. Und wir dann helfen können, im Gespräch mit ihnen, diese Erfahrungen, die sie mit Gott machen, zu verstehen. Und ihnen diesen Gott, dem sie da begegnen, zu zeigen. Dass es nicht irgendeine universelle Kraft ist, die sie da erlebt haben, sondern der persönliche Gott, der uns in Jesus Christus Mensch wurde. Für unsere Freunde, für die Menschen aus dem Ort, aus der Umgebung, wollen wir hier einen Ort schaffen, in dem das möglich ist. Begegnung mit dem lebendigen Gott, Gottesbegegnung, Begegnung mit Jesus. Ja, ihr erinnert euch an meine letzte Predigt mit dem Gelähmten, den die Freunde da durchs Dach und so, bloß um ihn zu Jesus zu kriegen. Und dort erfährt er Vergebung seiner Schuld und Heilung seiner Krankheit. Begegnet dem lebendigen Gott. Und das wollen wir tun. Unser Auftrag dabei ist, dass wir diesen Raum schaffen für Gottesbegegnung. Und das auf eine Art und Weise, der diese postmodernen Menschen anspricht. Ja? Aber ich habe im letzten Forum eins gesagt, wir müssen dabei natürlich unser Profil schärfen. Wir sind wir. Ja, wir sind nicht irgendwer und wir machen auch nicht irgendwas nach. Sondern wir sind wir. Wir erkennen, entdecken unser Profil. Wir schärfen unser Profil. Und wir überlegen uns dann, wie wir mit unserem Profil das machen können. Und ein Teil unseres Profils, ein Teil unseres Charakters als Gemeinde, ein Wesenszug unserer Gemeinde, ist Lobpreis. Genau. Das ist Ausdruck unseres Charakters. Es ist ein Teil, der uns ganz wichtig ist. Anbetung in Musik ist für uns Teil der Gottesbegegnung. Und der Text macht mir enorm Mut dazu. Also Lobpreis, die erste. Ja, Lobpreis als Siegesgesang. Halleluja. Gehen wir mal zu Lobpreis, die zweite, oder? Wie kam es denn zu der Siegesfeier? Wie kam es zu der Siegesfeier? Was geht einem Sieg voraus normalerweise? Blöde Frage. Kampf, genau. Wolfgang ja heute schon betont, ja. Kampf ging der Sache voraus. Irgendeine Schlacht. So, und wie kam es zu dem Kampf? Dieses Mal, konkret hier in dem Fall, 2. Buch Chronik, Kapitel 20. Wie kam es zu dem Kampf? Na, wie so oft? Herausforderung. Wie kam es zu der Herausforderung? Fertig machen. Und warum? Ich sag's euch, ich spann euch nicht länger auf die Folter. Kapitel 19. Das Volk Gottes begann wieder, die Ordnungen Gottes zu leben. Das Volk Gottes begann wieder, die Ordnungen Gottes zu leben. Und das bringt in der Regel den Feind auf den Plan. Also, das ist nun mal so. Wenn wir als Volk Gottes beginnen, wieder neu die Ordnungen Gottes zu leben, ja, dann bringt das den Feind auf den Plan. Das ist so. Wenn wir sie nicht leben, dann haben wir ein Problem mit wem? Mit Gott. Wenn wir die Ordnung Gottes nicht leben, haben wir ein Problem mit Gott. Meistens sieht das Problem dann so aus, dass er sich zurückzieht. Wenn wir die Ordnungen aber beginnen zu leben, dann haben wir ein Problem mit seinem Feind, weil dem es nicht passt, dass wir die Ordnungen Gottes leben. Wir haben also immer ein Problem. Welches Problem ist schlimmer? Aber nur hintergründig. Weißt du, welches Problem vordergründig schlimmer ist? Ärger mit dem Feind zu haben. Denn wenn wir Ärger mit dem Feind haben, kriegen wir Stress. Dann kriegen wir Kampf. Und das ist vordergründig das schlimmere Problem. Wenn Gott uns in Ruhe lässt, merken wir das oft erst gar nicht eine Weile. Später schon. Wenn der Feind uns aber attackiert, merken wir das gleich. Richtig? Weil dann ist Stress in der Bude. Ist so. So. Und das ist hier auch. Josaphat begann, Leute einzusetzen, die dafür gesorgt haben im Volk Gottes, dass es wieder nach Gottes Ordnungen zuging. Wo Händeleien waren, Streitereien, Uneinigkeiten, wurden Richter eingesetzt von ihm, die dafür sorgen sollten, dass es gerecht zuging im Volk Gottes. Und da, wo die Ordnungen Gottes aufgerichtet werden, da geht es auch um Gerechtigkeit, da geht es gerecht zu. Und das gefällt dem Feind nicht. Aber das ist eine Grundwahrheit bis heute. Vor den anderen. Kommen wir nicht vom Fleck? Wenn wir sie leben, dann kriegen wir Stress mit dem Feind. Jesus sagt mal, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie mich selbst. Und das wäre das Gesetz und die Propheten. Die Zusammenfassung von allem, sagt er, ist Gott lieben mit meiner ganzen Seele, meinem ganzen Herz, all meinem Verstand und meinem Nächsten wie mich selbst. Und Jakobus, glaube ich, ist es. Jakobus ergänzt dann, dass wer seinen Bruder nicht liebt, den er doch schon sieht, der kann doch Gott schon gar nicht lieben, den er nicht sieht. Ja? So, also das heißt, den Nächsten zu lieben hat immer mit Recht zu tun und damit, dass ich die Sache des Nächsten im Auge habe. So, und das hat der Josaphat da begonnen aufzurichten im Volk Gottes. Ja? Sie haben Gott wieder begonnen zu lieben, das kann man Kapitel 2, 3 Kapitel vorher lesen. Sie haben wieder begonnen, den Nächsten zu lieben, Gebote Gottes, die Prinzipien Gottes im Leben umzusetzen und dann kommt der Feind auf den Plan. Und der kommt diesmal nicht persönlich, der schickt die Leute, die er in der Tasche hat. Ja, nämlich die Völker um Israel rum. Und die machen sich also auf. Und jetzt lesen wir einfach mal hier so ein bisschen, was da so abging. Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meoniter Josaphat den Krieg. Ein Bote meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in En-Gedi angelangt. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Finde ich legitim und gut zu sehen, dass auch ein Mann Gottes mal die Hose voll hat. Aber seine Reaktion, richtig klasse, richtig klasse. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Große Herausforderung an jeden Leiter, ja, wie hier der Leiter des Volkes Gottes handelt. Er kriegt eine mega negative Nachricht. Angriff von außen, Riesenfront, keine Chance. Ja, was tut er? Hat zwar die Hosen gestrichen voll, aber ruft dann in Beten und Fasten aus. Finde ich ganz klasse. Große Herausforderung. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn und Hilfe zu beten. Zweite Sache, die ich richtig klasse finde, das Volk Gottes lässt sich von seinem Leiter und Führer auch herausfordern. Ja? Das heißt, sie sagen nicht, ach, guck schon, du bist doch der Chef. Mach mal, lass dir mal was einfallen. Ja, und er sagt, Leute, wir müssen jetzt beten und fasten. Und sie machen sich auf und beten und fasten. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Sie versammelten sich im neuen Vorhof beim Tempel des Herrn. Josaphat trat nach vorne und betete. Und jetzt kommt es richtig klasse. Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist der Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Wow, da haben wir es. Auf wen werfen wir unsere Sorgen? Ja? Wer hat Himmel und Erde gemacht? Wer ist Gott? Mit wem haben wir es zu tun? Wenn der Feind noch so groß ist, mit wem haben wir es zu tun? Ja? Mit dem Gott, vor dem niemand bestehen kann. Hast du, unser Gott, nicht damals die Bewohner dieses Landes unsretwegen vertrieben? Hast du nicht dies und das getan? Hast du nicht dies versprochen und jenes versprochen? Erinnerungen an die Verheißungen Gottes, an sein Tun, an seine Größe, an seine Verheißungen. Nicht die Angst regiert, sondern der Blick auf die Größe Gottes. Wow. Und nun bedrohen uns die Ammoniter, die Moabiter und die Edomiter vom Gebirge Seir. Bla bla bla. Und ohne, als Dank dafür wollen sie uns nun von unserem Grund und Boden vertreiben, den du uns geschenkt hast. Unser Gott, bestrafe sie. Konkrete Bitte an Gott. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Blick auf die eigene Lage bringt hervor, wir können nicht so viel bewegen gegen die Situation, die uns hier blüht. Aber wir vertrauen auf dich. Klasse. Also richtig, ich finde das Gebet vom Josaphat der Hammer und die Anleitung für jedes Gebet in tiefer Krise. Könnt ihr euch so merken, aufschreiben irgendwo, wenn es Krise gibt, das Gebet nehmen und da entlang beten, finde ich genial. So, und dann heißt, dass alle Männer, Frauen, Kinder von Juda sich da vor dem Tempelhof versammelt haben. Und jetzt super, Gott lässt sich bei so einem Gebet nicht lumpen. Plötzlich kam der Geist des Herrn über Jehaziel, einen Leviten aus der Sippe Asaph. So, was hat Gott zu sagen? Jehaziel rief: Hört, ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du, König Josaphat, so spricht der Herr. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden von Zizer den Berg heraufkommen, am Ende des Tales, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner Judas und Jerusalem, verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch helfen. Ah, ist doch schön, oder? Da warf sich Josaphat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner Judas und Jerusalems warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Und jetzt kommt's, die Leviten aus den Sippen Kehat und Korach standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Ne? Also kein leiser Lobpreis, lauter Lobpreis. Lobpreis die zweite. Freude über Gott, weil er ein lebendiger Gott ist. Ein Gott, der redet. Ich finde es klasse, oder? Findet ihr es nicht klasse? Also mich haut es um. Irgendwie kriege ich es nicht rüber heute Morgen. Also wecke ich euch mal wieder auf mit meiner herausfordernden Frage. Lobpreis die zweite. Redet Gott wegen Lobpreis? Nein, Gott redet nicht wegen Lobpreis. Warum redet Gott? Buße und Gebet. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sie dort im Vorhof des Herrn, in ihrem Gottesdienst mit Buße und Gebet, durchaus auch Musik dabei hatten. Ja? Aber da war kein Lobpreis. Die hatten die Hose voll, die haben gefastet, sie haben gebetet, sie haben zwar auf die Größe Gottes geschaut, sie haben zwar auf die Größe Gottes geschaut, aber da war jetzt kein Lobpreis, wird uns nicht berichtet. Gott redet nach Buße, nach Gebet, nach Fasten. Gott redet. Und dann stimmt das Volk Gottes einen Lobpreis an, so laut sie konnten. Sie haben noch nicht gewonnen. Aber sie wissen, wenn Gott redet, was Gott zusagt, hält er gewiss. Halleluja. Und darüber preisen sie ihren Gott, weil Gott redet, weil Gott Verheißungsvolles sagt, weil er Verheißungen mitgibt. Darüber preisen sie Gott, so laut sie können. Sie haben den Sieg noch nicht gesehen, aber sie wissen, wenn er sagt, haben wir ihn in der Tasche. Und dann preisen sie Gott. Lobpreis die zweite. Ausdruck von Begeisterung über diesen Gott. Der Kampf steht noch vor ihnen. Gewonnen ist noch nichts. Aber sie freuen sich über einen Gott, der redet. Ich finde es klasse. So. Und dann wird es ernst. Kommt zum Kampf. Früh am nächsten Morgen machte das Heer von Juda sich auf den Weg zur Wüste Tekoa. Also da fällt mir gleich was auf. Die machen sich auf den Weg, ne? Die bleiben nicht hocken, oder? Die machen was. Sie haben den Sieg verheißen, aber sie gehen. Haben sie auch gesagt gekriegt. Wie ist es denn mit unserem Sieg? Na, so überhaupt. In deinem Leben oder als Gemeinde oder so überhaupt. Nein, kein Fußball. Dem Sieg im Herrn. Ja. Nachts, wenn man so allein im Bett liegt, gell? Ja, wenn der Lobpreis verschallt ist. Ja. Siehst du? Ja, die Frage des Vertrauens, gell? Du weißt. Aber gemeinsamer Lobpreis kann da zumindest stärken. Manchmal hält es auch über die Nacht an. Ja? Jedenfalls, was ich interessant finde, ist, dass die Frage nach dem Sieg eigentlich nie ein Problem war. Wenn man das Alte Testament anguckt, wo es jetzt wirklich immer so um Kampf ging und Israel bestehen musste mit seinem Land und Völkern und so, die Frage nach dem Sieg war eigentlich nie ein Problem. Der Sieg war verheißen. Ihr Land war ihnen verheißen. Und ich bin überzeugt, dass auch uns Dinge verheißen sind. Nicht nur der Sieg über unser Leben, über unsere Sünde, sondern ich glaube auch ganz praktisch, dass uns Dinge verheißen sind in dieser Stadt. Als Gemeinde. Im Allgemeinen, was im Wort Gottes steht, aber ich denke, wir haben auch spezielle Verheißungen. Das Problem ist nicht, dass Gott seine Verheißungen nicht ins Leben bringen kann und wird und will. Das Problem im Volk Gottes war immer, wenn sie über sich selber gestolpert sind. Wenn sie die Prinzipien Gottes nicht gelebt haben. Wenn sie nicht ihm nachgefolgt sind. Wenn sie nicht auf ihn gehört haben. Wenn sie es machen wollten wie die anderen. Das war das Problem. Der Sieg nie. Sie müssen aber losziehen. Und auch uns ist Sieg verheißen. Ich glaube das. Wenn Gott sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völkern. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Dann glaube ich, egal welches Weg wir wählen, wenn wir uns aufmachen, im Gehorsam, dann werden wir Sieg sehen. 100%. Wir sind in der einen Ecke der Welt leichter wie an der anderen Ecke der Welt, weil Gott nicht über die Köpfe der Menschen hinweg handelt. Aber ich glaube es einfach. Gut, also sie machen sich auf. Beim Aufbruch trat Josaphat vor sie hin und rief: Hört, ihr Männer von Juda und Jerusalem, vertraut dem Herrn, eurem Gott. Also auch ihr, die ihr nachts geschlafen habt und wieder völlig von der Rolle wart, ja, vertraut dem Herrn, unserem Gott, dann wird euch nichts geschehen. Cool, oder? Dann wird euch nichts geschehen. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Natürlich, wichtig. Josaphat beriet sich mit den Versammelten, klasse Vers hier an der Stelle, und stellte daraufhin, als Ergebnis der Beratung, an die Spitze des Heeres einige Sänger, Kanonenfutter. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied: Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Haben wir das eigentlich auch im Repertoire? Ja? Das sollten wir mal singen. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Da verbündeten sich die Ammoniter und die Moabiter gegen die Edomiter, die auf dem Gebirge Seir wohnten, und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und brachten sich gegenseitig um. Als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Josaphat und sein Heer zogen zu dem Schlachtfeld, um sie auszuplündern. Sie fanden viele Tiere, Kleider und wertvolle Gegenstände. Es war so viel, dass sie 3 Tage brauchten, um die Beute wegzutragen. Boah, das ist ein Sieg, oder? Kein einziger Mann Verlust, 3 Tage lang geplündert. Das ist ein Sieg, oder? Lobpreis die Dritte. Die Sänger als Kanonenfutter. Gott gefällt Lobpreis, oder? Schon, oder? Gott gefällt Lobpreis. Als die da anfangen zu singen, geht's ab im Lager der Feinde. Was tut denn Gott eigentlich bei den Feinden? Übrigens eine ganz interessante Sache, Vorbereitung für die Gemeindefreizeit. Was tut denn Gott hier bei den Feinden? Er zerstört was bei den Feinden. Was zerstört er bei den Feinden?
Einheit.
Einheit. Er zerstört die Einheit der Feinde. Genau. Die wenden sich gegeneinander und murksen sich schlussendlich gegenseitig ab. Einheit. Fehlende Einheit, bestehende Einheit. Ist immer, könnt ihr beobachten, ist immer Voraussetzung für Sieg. Gott musste die Einheit damals der Menschen in Babel zerstören, um ihr gottloses Tun letztlich zu beenden. Weil er sagt, die werden es noch schaffen. Ja. Was ich beobachte jetzt mit dem Internet, es ist unglaublich, was da inzwischen passiert, welche durch die Vernetzung und so, wie da Grenzen wieder überwunden werden können und wie da der Mensch fähig wird, wieder an einem Projekt zu arbeiten, das ist unglaublich. Also für mich persönlich ist es schon eine Vorbereitung auf das, was kommt. Ja, wie die Lotte sagt, dass die Menschen in der Offenbarung entdeckt hat, dass die Menschen ihre Einheit dem Teufel geben werden. Ja. So, also Gott zerstört die Einheit der Feinde und sie wenden sich gegeneinander. Und das ist auch das, wo ich mir immer noch der tiefen Überzeugung bin, wenn wir einen Fuß vor den anderen kriegen wollen als Gemeinde, dann muss es über Einheit kommen. Dann muss Gott in unserer Gemeinde Einheit wirken. Ja, wir müssen stehen wie ein Mann. Das ist so. So, und dann kommt es zum fulminanten Sieg, von dem wir gehört haben. Ich habe da so ein paar Fragen mir so überlegt. So, was sind denn unsere Feinde? Wenn man ein bisschen den Kampf ausbreitet und ausdehnt. Ich kenne zwar keinen, aber ich muss trotzdem Nein sagen. Die Satanisten sind nicht unsere Feinde. Wer ist unser Feind? Genau. Wo steht das, Markus? Die Mächte in den Gewalten, die Mächte und Gewalten in den Lüften. Epheser. 2. Er sagt 6. Egal. Jedenfalls, unsere Feinde, dank unserer Bibelkenner, unsere Feinde sind nicht Fleisch und Blut, keine Menschen. Wir haben keine Menschen als Feinde. Und wenn wir Menschen als Feinde haben, haben wir ja doch, Jesus redet ja von unseren Feinden. Was machen wir denn mit unseren Feinden? Wir segnen und lieben sie. Macht ihr das? Wenn euch einer die Vorfahrt nimmt, das ist so die geringste Form des Feindes. Dann betet ihr immer gleich, gell? Und segnet ihn. Das mache ich auch immer so. Halleluja, Herr. Segne ihn, dass er mir die Vorfahrt genommen hat. Ja, ja. Das ist noch die geringe Form, wenn dir einer durch Mobbing deinen Job nimmt. Deine Existenzgrundlage damit gefährdet. Segnest du ihn und betest für ihn. Also, so viel zum Thema, wenn Menschen unsere Feinde sind oder wenn ein Herr, wie hieß er doch damals in Stuttgart, ne? Ja? Das sind dann so die ganz praktischen Fragen und das sind unsere menschlichen Feinde, mit denen gehen wir segnen und beten um. Aber wir haben Feinde in den Lüften, die geistlichen Feinde und das sind unsere wirklichen Feinde. Und da kämpfen wir. Ja? Da haben wir Kampf. Ja, ja, aber das ist ja genau das Interessante, dass wir nicht den Mensch sehen, der den Stress bringt und damit gegen den Mensch kämpfen, sondern die geistliche Wirklichkeit dahinter, die diesen Mensch, wie du zu Recht sagst, benutzt, ja, um uns als Kinder Gottes oder als Volk Gottes Stress zu machen. Das ist dieser Blick einen Schritt weiter. Ja, und den Mensch lieben wir. Aber die geistliche Wirklichkeit, da wissen wir, ist Kampf. Genau. Wo ist unsere Front? Ja, genau. Die Freunde sind Bretten, aber die beginnt auf meiner Couch. Die beginnt bei mir. In meinem Leben ist die Front. Die Front beginnt hier. Der Kampf gegen den Feind Gottes beginnt in mir. Ganz wichtig. Und was ist unsere Beute? Unsere Beute? Was räubern wir? Was plündern wir? Genau. Wir, lehren. Wir klauen dem Feind Menschen aus der Tasche. Unsere Beute sind Menschen. Menschen, die gerettet werden und frei werden. Und noch was ist unsere Beute? Deine ganz persönliche Beute. Das ist dein eigenes Leben. Du bekommst die Herrschaft über dein eigenes Leben. Das ist deine Beute. Und wer in seinem Leben Dinge kennt, in denen er nicht der Herr ist, wo er merkt, ich kann es noch so wollen, aber es klappt nicht, der spürt, wie groß ein Sieg sein kann und welche Freude ein Sieg bringen kann, wenn ich hier Beute mache, die Herrschaft über mein Leben zurückgewinne, die ich dann natürlich auch wahrnehmen muss. Ja. Gut, Lobpreis die dritte. Lobpreis statt Kampfgeschrei. Wieder meine ketzerische Frage, die wird diesmal noch schwerer. Siegt Israel wegen Lobpreis? Siegt Israel wegen Lobpreis? Steht doch hier. Ich mach's. Oh, Entschuldigung. Schöne Deko. Wollte ich mal noch lobend erwähnen. Ehrlich, ohne Witz. Ja, den Gesang. Lobpreis als Gesang jetzt. Ja, als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, das meine ich, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter blablabla in einen Hinterhaltgraben. Ja. Genau, von Anbetung. Genau. Das wollte ich nachher noch sagen. Ist gut, dass du es schon ansprichst. Ja, wobei Anbetung und Lobpreis würde ich dann differenzieren. Ich würde von Anbetung reden, ist alles das, wo wir Gott die Ehre geben in irgendeiner Form, während Lobpreis, jetzt würde ich ihn schon mehr als den Gesang betrachten, aber Lobpreis ist ein Teil der Anbetung und Anbetung ist mehr. Genau. Ja. Aber ist es jetzt dieser Lobpreis, dieses gesungene Loben und Anbeten Gottes, was den Sieg schenkt? Sie haben die Verheißung proklamiert und Gott stellt sie zu seinem Wort. Also würdest du sagen, die Proklamation löst den Sieg aus? Die Verheißung. Genau, Gott ist es. Genau, es ist nämlich so, dass der Lobpreis nicht den Sieg bringt. Es ist nicht so. Wieder nein. Genau. Kein Automat, ich habe es so ausgedrückt, Lobpreis darf nicht zur Methode werden. Lobpreis darf nicht zur Methode werden. Und das ist das Ergebnis meiner drei ketzerischen Fragen. Wenn für uns Lobpreis zur Methode wird, wenn wir sagen, wir setzen es ein wie so eine Münze, wie Pia sagt, die wir einwerfen in den Automat, so ein Knopf, auf den wir draufdrücken, ja, eine Methode, ein Schema, das wir einsetzen, um ein Ergebnis zu erreichen, sind wir auf dem falschen Dampfer. Aber immer wieder drückt der Lobpreis, Lobpreis die erste, Lobpreis die zweite und Lobpreis die dritte, immer wieder drückt Lobpreis aus, hier lebt das Volk Gottes ganz eng mit Gott. Sie vertrauen ihrem Gott. Und ob man das jetzt das Proklamieren der Verheißungen nennt oder Ausdruck des Vertrauens seinen Verheißungen gegenüber, wie immer man das benennt, sie tun das. Sie vertrauen ihrem Gott. Sie glauben ihrem Gott. Sie haben Zusagen bekommen. Und diese Zusagen nehmen sie ernst und sie gehen im Gehorsam und sie drücken diesen Gehorsam aus, indem sie ihren Gott, von dem sie alles erwarten, loben und preisen. Und das gefällt nun mal Gott. Versteht ihr? Aber nicht, weil die ein bestimmtes Lied singen. Ich meine, wir haben eine klare Anweisung, deswegen habe ich ja auch gefragt, haben wir das auch im Repertoire? Dann müssen wir das ja singen. Das ist ja das Siegeslied, ne? Das steht ja in der Bibel. Dieses Lied bringt uns den Sieg, oder? Nein, Quatsch! Ja, so ein Quatsch. Dieses Lied bringt uns nicht den Sieg. Die Haltung, die dahinter steckt. Ja, der Ausdruck, wem vertraue ich? Das ist mir ganz wichtig. Und wenn Lobpreis in diesem Sinne verstanden in unserer Gemeinde da ist, hey, dann sind wir auf einem genialen Weg. Und das dürfen die Menschen sehen und spüren, die zu uns reinkommen. Dass wir einen Gott haben, der uns Verheißungen gibt, der uns Sieg schenkt, der mit uns ist, der redet, der lebt und den wir deshalb in einer fulminanten Siegesfeier loben und preisen. Wow, solche Siegesfeiern, die wünsche ich mir. So, dann hätten wir ein tolles Profil als Gemeinde. Und das haben wir auch. So, noch eine kurze Anmerkung, bevor ich zum Ergebnis komme. Lobpreisen, das ist das, was du gesagt hast. Auch Lobpreiszeit, also die Zeit, in der wir hier im Gottesdienst zusammen sind, singen und Gott loben. Da ist in meinen Augen der Lobpreis nur ein Teil davon. Also ich persönlich hätte sogar gerne eine andere Bezeichnung, einen anderen Namen für die Zeit, die wir im Gottesdienst haben. Weil es nämlich mehr ist wie Lobpreis. Da ist zum Beispiel auch Bekenntnis drin. Wir haben heute ein Lied gesungen, wo wir bekannt haben, was wir glauben und wer Gott ist. Das war ein Glaubensbekenntnis. Ja? Da ist auch Klage und Not manchmal drin und das finde ich sehr gut. Wenn wir in unserer Gebetszeit, nennen wir sie doch einfach mal so, wenn wir in dieser Zeit auch Lieder singen, Musik hören und unsere Klage vor Gott bringen, als Gemeinde oder du mit deinem Leben, die Not, wo dir der Schuh drückt, wir stehen vor dem Thron Gottes. Das ist mein Traum. Dass Lobpreiszeit im Gottesdienst ein Mitgenommen werden von den Sängern vor den Thron Gottes ist und ich persönlich vor meinem Gott stehe, wir als Gemeinde vor unserem Gott stehen und ihm hier begegnen. Es ist Zeit der Gottesbegegnung. Ist die Predigt auch. Ich hoffe, dass der Heilige Geist durch das, was ich sage, redet und auch durchkommt. Ja? So ein Hörwunder schenkt, wie in der Apostelgeschichte. Da waren die Leute von da und von da und von da und alle haben sie die Apostel verstanden. Hoffentlich passiert es bei meiner Predigt und euch auch. Dass ihr alle meine Predigt versteht. Aber mir ist es wichtig, dass viele andere Dinge, Bitte und Gebet, dass wir stehen vor dem Thron Gottes und Lobpreis ist ein Teil davon. Und hier findet Gottesbegegnung statt. Ja, vielleicht ist ja jemand mal kreativ und hat da eine Idee, wie wir das irgendwann mal irgendwie nennen können. Oder gerade auch so für so einen Gästegottesdienst, was das Ding da für einen Namen kriegt. So, und jetzt hätte ich einen Vorschlag. Ich würde mich freuen, wenn die Lobpreiser nach vorne gehen. Ja, von denen haben wir jetzt so ganz viel gehört. Und wenn wir als Gemeinde diesen Leuten, die nach unserer Überzeugung einen so wichtigen Part unserer Gemeinde haben, in unserem Profil, so wie wir uns als Gemeinde verstehen, was uns wichtig ist. Wenn wir als Gemeinde stellvertretend jetzt die vier auch für den Rest beten und sie segnen. Weil sie brauchen unser Gebet, bitte. Oh, ich mich vertue. Vier, fünf. Fünf? Was? Ist auch egal. Alle da stehen. Ja? Wenn ihr vielleicht so ein bisschen klimpert und düdelt, vielleicht nicht ganz so laut, wie wir es da in der Bibel gehört haben, weil sonst können wir ja nicht mehr beten. Und wir als Gemeinde aufstehen und die Lobpreiser segnen. Sie segnen und für sie beten. Es gibt so vieles. Ich möchte euch mal teilhaben lassen. Zum einen steht das Lobpreisteam gerade in der Phase, dass sie sich als Diensthauskreis treffen und finden. Dass sie also auch zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, geistliches Leben miteinander haben und teilen, füreinander auch Verantwortung übernehmen. Die Frage der Leiterschaft an der Stelle, der Gemeinschaft, dass wir für sie beten, dass das ein Prozess wird, der gut wird und dass sie in Einheit zusammenfinden. Einheit, ja. Und nur wenn sie Einheit haben, können sie uns auch als Gemeinde an der Stelle gut leiten und führen. Ich denke, wir können beten für sie, dass sie ganz neue Begeisterung im Dienst, empfangen. Was sie brauchen, ist Kreativität. Dass Gott hier Kreativität freisetzt. Und Freisetzung brauchen sie. Ich weiß von dem einen oder anderen im Lobpreisteam, dass der Feind da noch seine Hand drauf hat. Wie sie blockiert sind, der eine oder andere. Durch irgendwelche Nöte, Krankheiten, äußeren Umstände. Dass wir wirklich vor Gott stehen und für die Lobpreiser beten, dass Gott hier mächtig handelt und die Leute freisetzt für ihren Dienst. Ich denke, dass wir auch für neue Leute beten können. Musikalisch Begabte, Leute begabt sind, uns vor den Thron Gottes zu führen. Wir können für das Thema beten, wie kann Lobpreis in einem Gästegottesdienst aussehen. Und nicht zuletzt dafür, wie kann Lobpreis zu unseren Kindern kommen. Dass unsere Kinder ein Verständnis dafür entwickeln, was es heißt, vor Gott im Gebet zu stehen, ihm Lieder zu singen, ihm zu begegnen und ihn zu preisen. Lobpreis im Kinderteam, im Kindergottesdienst. Das sind alles so Punkte, die ich euch mitgebe, nicht nur für jetzt, wenn wir für sie beten und sie segnen, sondern auch für eure persönlichen Gebetszeiten und auch fürs Gebetsteam bei uns in der Gemeinde, Marion und die sich treffen mit ihr, dass sie ganz besonders in den nächsten Tagen und Wochen fürs Lobpreisteam beten, dass wir hier eine ganz neue Erweckung erleben und einen ganz neuen Segen für unsere Gemeinde. Vater, ich danke dir für unser Lobpreisteam. Ich danke dir für die Siegesfeier, die wir heute Morgen feiern dürften. Ich danke dir für die Lieder, Herr, für die Anleitung, dass wir dich preisen dürfen und sie uns dabei anleiten. Aber nicht nur das, dass wir vor dem Thron stehen dürfen und auch Nöte, auch Gebete dir bringen dürfen, Bekenntnisse aussprechen im Lied und feiern dürfen. Herr, ich sehne mich danach, dass wieder Fahnen und Flaggen geschwenkt werden. Ich sehne mich nach Menschen, die hier vorne tanzen, um dem Ausdruck zu geben, wer du bist, dass du lebst und wir einen lebendigen Gott haben. Sehen mich nach Sieg, Herr. Und wir segnen sie. Wir segnen das ganze Lobpreisteam unserer Gemeinde, Herr, dass du sie siegreich machst, Herr, in ihrem Leben und als Team.